Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind.
Heute spreche ich mit Uwe Stolberg. Er ist Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs und langjähriger Fan und Begleiter der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Außerdem schreibt er die besten Spielberichte, die wir hiermit ausdrücklich empfehlen wollen. Mit ihm gemeinsam schauen wir auf die aktuelle Zeit und vergangene Tage und sprechen mit ihm über seine Kolumne. Hallo.
Hallo.
Wie ist deine Fanbiografie? Wie bist du ins Stadion gekommen? Wie ging es bei dir los?
Also meine Fanbiografie reicht zurück in die Saison 1977, 78. Aus der Familie kam das gar nicht, sondern durch Schulfreunde, die sich interessiert haben. Dort wieder spielten irgendwie Väter eine Rolle. Und ich wurde also dann mal mitgenommen. Und ich kann mich noch genau an mein erstes Spiel erinnern. Das Datum weiß ich nicht mehr. Es war ein 7:0 gegen Energie Cottbus, ein Heimsieg. Und ich war natürlich schwer begeistert. Und ich war sofort von diesem ersten Spiel an infiziert. Ich wäre auch infiziert gewesen, aufgrund der Stimmung, wenn sie nie so hoch oder gar nicht gewonnen hätten. Aber es war also ein ganz großartiges Erlebnis. Und seitdem gehe ich regelmäßig ins Stadion.
Gab es dann in 70er, 80er Jahren, wie lief das ab? War das schwierig, an Tickets zu kommen?
Es war, also für die Oberliga war es meistens kein Problem. Für die Europacup-Spiele war es schon ein Problem. Da musste man sich anstehen und da gab es dann so Anstehgemeinschaften. Das haben dann oftmals, als wir noch zur Schule mussten, auch Väter von Freunden mit erledigt, die dann sozusagen sich irgendwie Kontingente zugekungelt haben. Manchmal ging auch was über den Betrieb von irgendwelchen Vätern. Aber das war schon schwierig, vor allem so diese Spiele gegen HSV oder Liverpool oder so. Wenn es gegen Honved Budapest ging, war es meistens nicht so kompliziert.
Was waren deine absoluten Highlight-Spiele?
Also ein Highlight war natürlich Liverpool, das 1:1. Wir hätten natürlich gewinnen können, aber das habe ich fast noch vom geistigen Auge. Auch HSV, Stuttgart und auch die Spiele gegen Honved Budapest damals war schon sehr großartig. Weniger das Highlight war dann das letzte Europacup-Spiel, das ich gesehen habe gegen Standard Lüttich, 4:0. Niederlage, da hatte ich dann echt mal eine Zeit lang die Nase voll.
Wie lange warst du nicht im Stadion?
Ich glaube, das war 88 und ich bin dann wieder gegangen, kurz nach dem Skandalspiel gegen Belgrad, als es diese Ausschreitung gab. Also da war ich noch nie wieder da, aber kurz danach bin ich dann wieder gegangen.
Was hat dich bewogen, wieder hinzugehen? Weil viele Leute sind ja damals eher abgesprungen, da gingen die Zuschauerzahlen schon zurück.
Ich bin ganz ehrlich, es hat mir gefehlt. ich musste wieder hin. Das war einfach irgendwie, vielleicht war es auch gerade, weil es so ein Tiefpunkt war, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt muss der Verein irgendwie einen Neuanfang finden und ich mit dem Verein auch. Und bin dann wieder gegangen. Im Nachhinein wissen wir natürlich, dass das damals noch nicht der Neuanfang war, sondern dass es noch viel tiefer ging. Aber für mich war es zumindest ein Neuanfang mit meiner schwarz-gelben Liebe, neuen Ausdruck zu verleihen.
Du hast viele Spiele gesehen und eben auch die Niederung in Liga 4 mitgenommen. Hast du eigentlich Spiele von allen Blöcken im Stadion ausgesehen oder hast du einen Stammplatz gehabt?
Ich hatte keinen Stammplatz. Wir haben aber also immer gestanden. Also zumindest im alten Harbig-Stadion, zu DDR-Zeiten, meistens dort, wo jetzt O2 ist, so wie die Blöcke damals hießen, weiß ich nicht mehr genau, also da, wo O2 ist ungefähr, haben wir gestanden. Das war eigentlich so unser Stammbereich, will ich mal sagen. Als das Stadion dann neu eröffnet wurde, habe ich dann eine Zeit lang im O2 gesessen, ungefähr an derselben Stelle, aber seit ein paar Jahren sitze ich natürlich auf der Pressetribüne.
Im Frühjahr 2000 stand die Fusion mit dem DSC zur Debatte. Der damalige Präsident Date warb offensiv dafür. Im gleichen Zeitraum wurden die ganzen Kinowelten Millionen ausgegeben. Wie hast du die Zeit erlebt?
Ja, das war schon ziemlich wild. Also ich war auch dagegen, bin ich ganz ehrlich, weil nicht nur um sozusagen die da der Tradition von Dynamo Dresden was beizumengen, sondern weil ich schon durchaus denke, dass auch der DSC mit all seinen anderen Sportarten, die da noch mit dranhängen, ja auch ein Traditionsverein ist. Und ich hätte das für völlig falsch gehalten, die zusammenzuschmeißen, weil wenn die DSC-Abteilung Fußball nicht mehr erfolgreich ist, dann muss er halt abgewickelt werden. Aber da ist immer noch genug anderes beim DSC, siehe Volleyball-Damen. Und die Leichtathleten, das sollte durchaus für sich und kann auch nebenher existieren. Naja, ansonsten waren ja die 90er sowieso geprägt von diesen ganzen Trainer-Präsidenten-Wechseln, diese ganze finanzielle Misere, die ja auch überhaupt kein Ende nahm und uns auch sportlich immer wieder nach unten gedrückt hat. Ehrlich gesagt, das war... Teilweise habe ich da schwarz gesehen. Ich wusste überhaupt nicht mehr. Man wusste ja nie, was nächste Saison wird. Gibt es den Verein noch? Also ich meine, es war ja mehrfach davor, dass es irgendwie heißt Ende Gelände. Und da hatte ich schon wirklich die allerschlimmsten Befürchtungen.
In der Zeit waren wohlwollende Gespräche über Dynamo nur mit wenigen Menschen möglich. Wie hast du es in deinem Umfeld erlebt?
Ja, da gab es schon viel Unverständnis, das reicht auch bis in die heutigen Tage und man merkt heute immer noch, wie diese, sage ich mal, im negativen Sinne wilde Zeit der 90er bis heute noch fortlebt, dass eben viele nach wie vor dieses Klischee, alles Hooligans, alles Nazis, alles Chaoten, alles Krawallmacher immer noch mit sich rumschleppen, was natürlich mir auch sagt, dass viele natürlich nie dort gewesen sind im Stadion. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer ein- oder zweimal heute im Stadion war, ändert vielleicht nie radikal seine Meinung, aber hat nochmal eine andere Sicht, dass es einfach überhaupt nicht mehr so ist. Und dass es auch schon in den 90ern nie andauernd so war, auch wenn es viele Vorkommnisse gab. Aber ich denke, das Einzige, mit dem man dagegen argumentieren kann, ist zu sagen, komm einfach mal mit, guckst du doch mal an. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass du davon gar nichts hältst, dann ist es halt so. Aber das Erlebnis vor Ort ist einfach das Unvergleichliche.
Hat das Stadtmagazin Sachs in der damaligen Zeit über Dynamo geschrieben oder hast du damit erst später angefangen?
Wir haben damals schon hin und wieder geschrieben. Da wir nur monatlich erscheinen, müssen wir gucken, dass wir da eine andere Perspektive kriegen als die Tagespresse. Also wir hecheln da nie hinterher, was ist heute passiert, was passiert morgen, sondern wir haben eher Prozesse begleitet. Also das sind dann vielleicht im Jahr 2, allerhöchstens mal 3 größere Beiträge gewesen. Das haben wir eigentlich fast jedes Jahr gemacht und machen wir auch heute noch. Aber eigentlich hat jetzt erst sozusagen das Internet uns dort neue Möglichkeiten geschaffen.
Der Verein hat um die Jahrtausendwende versucht, die Mitgliederzahl von 2000 zu erreichen. Heute ist fast das Zehnfache an Mitgliedern da. Wie empfindest du die Euphorie und die neuen Entwicklungen um Dynamo?
Es ist ja kein Geheimnis, dass viele Mitglied werden, um irgendwie an Tickets zu kommen. Das spricht natürlich für den Verein und auch für die Spielqualität, dass es also attraktiv ist, sich die Spiele auch live anzugucken. Das Problem ist natürlich für Leute, die halt weder Jahreskarte noch Vereinsmitglied sind, das wird natürlich schwierig und die Diskussion um eine mögliche Stadionerweiterung, die jetzt ja irgendwie gerade irgendwie in Gang gekommen ist oder in der Öffentlichkeit gelandet ist, zeigt ja, dass der Verein dort auch reagiert. Prinzipiell finde ich natürlich, positive Euphorie ist immer gut und ich finde, dass es auch dem Image des Vereins gut tut. Wir haben heute Mittwochvormittag, wir müssen erstmal gucken, was heute in Frankfurt passiert, ob vielleicht der Euphorie dort wieder etwas oder dem öffentlichen Bild wieder etwas Abträgliches zugefügt wird. Aber prinzipiell finde ich die Euphorie klasse und ich beobachte auch schon seit längerer Zeit, dass auch diese Fußball-Euphorie hier in Dresden auch Schichten erreicht, die vielleicht etwas abwartender auf Dynamo reagiert haben. Also dass eben auch Leute, die sage ich mal jetzt nie Arbeiterklasse sind, was so ein bisschen ein Klischee ist, was schon auch seit langer Zeit schon nicht mehr stimmt, auch ins Stadion gehen. Also auch, ich kenne auch einige unserer Autoren und Literaturrezensenten, die auch schon längere Zeit zu Dynamo gehen und da auch gar kein Hehl draus machen. Und das finde ich eigentlich auch wirklich klasse.
Gibt es Entwicklungen, die du kritisch siehst?
Also in der Entwicklung des Vereins an sich sehe ich im Moment, mal davon abgesehen von dem etwas unnötigen Geschäftsführerwechsel, aber gut, dafür kann man den Verein jetzt nicht in Haftung nehmen, finde ich es prinzipiell gut. Ich finde, das große Glück ist, dass Ralf Minge sich dann eben, nachdem er das Boot verlassen hatte wegen der Stadionverträge, seinem Herzen dort in Ruck gegeben hat und wieder zurückgekommen ist. Eine riesen wichtige Entscheidung für den Verein. Das sehen wir auch ja heute auch auf dem Platz. Auch wirtschaftlich kann man also nur den Hut ziehen. Kritisch sehe ich vielleicht aktive Fanbewegung. Ich hadere nach wie vor mit dieser Diskussion um Pyrotechnik, die ja diesen Verein nur schon seit, weiß ich nicht, 25 Jahren begleitet. Das hängt doch ein bisschen damit zusammen, dass ich halt so ein bisschen oldschool bin und ich sage eben auch, wir sind eben über 20 Jahre zum Fußball gegangen, ohne Pyrotechnik, weil die Diskussion ist ja immer, es ist so wichtig für die Stimmung. Wer das Stadion in den 70ern und 80ern erlebt hat, kann mir ja nie erzählen, dass da keine Stimmung war. Also wir haben es damals nie gebraucht, wir haben es auch nie gehabt, davon abgesehen. Wenn wir ein Verein wären, der sich das einfach leisten könnte, halt immer diese Strafen abzudrücken, wäre es vielleicht was anderes, aber nach wie vor sehe ich das als nie zwingend notwendig und wirft uns eigentlich auch immer wieder ein Stück zurück. Und ich sehe es halt als ein Teil einer Selbstinszenierung eines Teils der Fanszene. Also sie produzieren und inszenieren sich eigentlich eher selbst. Das hat eigentlich mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Und ganz schlimm ist es natürlich dann, wenn es in Situationen passiert. Also man geht gerade in Führung oder man kassiert gerade einen Ausgleich. Also auch die Spieler auf dem Platz sind vielleicht gerade irgendwie mit sich selber beschäftigt. Und dann fliegt irgendwann ein Böller oder wird irgendwas gezündet oder wird irgendwas auf den Gegner geschmissen. Der Schiedsrichter ist dann vielleicht der Mannschaft auch gerade nie so wohlgesonnen. Und da sage ich mir, wäre mal ein bisschen nachdenken, auch über, also wann man was macht, auch mal angebracht. Aber
also du würdest aber jetzt schon differenzieren zwischen Choreos in deren Rahmen
auf jeden Fall eingesetzt wird. Also ich war entsetzt, dass es bei der Verabschiedung von Benny und Fiello, also dass der Verein dort bestraft worden ist, das finde ich also absurd. Genauso damals in Rostock, dieser Pfeifenkopf, auf den dann leider die Rostocker so schlimm reagiert haben, oder auch der Heiligenschein. Also da sage ich mal, da muss man nochmal als Schiedsrichter sagen, okay, gut gemacht, Hut ab, sprechen wir nie weiter drüber.
Seit einiger Zeit schreibst du sehr anregende und erfrischende Spielberichte über Dynamo. Seit dieser Saison tust du es regelmäßig. Von wo aus siehst du die Spiele?
Die Heimspiele sehe ich alle zu Hause. Die Auswärtsspiele gucke ich mir im Fernsehen an. Leider, mir fehlt die Zeit, da zu fahren. Aber ich selber merke schon bei mir, dass es mir leichter fällt, über Spiele zu schreiben, die ich im Stadion gesehen habe.
Okay, also hast du deinen Platz auf der Pressetribüne. Mhm. Machst du dir währenddessen Notizen oder schaust du dir einfach das Spiel an? Und
ich mache mir keine Notizen über das, was auf dem Platz passiert, weil das habe ich dann danach noch im Kopf oder das kann man auch mal nachlesen, einfach im Ticker. Ich mache mir Notizen über Ideen, was mir durch den Kopf schießt, ganz spontan, zum Spielgeschehen. Also das kann mal einfach nur ein ganz einfacher Pass sein oder wie Hauptmann sich gerade über den Platz bewegt und dann fällt mir dazu irgendwas ein und dann notiere ich das. Also das mache ich schon. Ansonsten so die Statistiken oder so, das mache ich dann eigentlich erst im Nachhinein.
Wie lange brauchst du, um so einen Bericht zu schreiben?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es in einer Stunde und manchmal sitze ich mit Abständen 3 oder 4 Stunden. Am besten lässt sich natürlich über einen wunderbaren Sieg schreiben, bei einer Niederlage oder irgend so einem Unentschieden, bei dem noch der Ausgleich irgendwie kurz vor knapp gegen uns fällt. Also ich merke, wenn ich mit mir selber kämpfen muss, dann dauert es meistens länger. Aber ich bemühe mich halt um eine Sicht, die ein bisschen abseits des klassischen Sportjournalismus liegt, weil das machen andere zur Genüge, das kann man auch überall lesen, aber ich versuche dem Ganzen eben was Besonderes zu geben, was ein bisschen eher aus einer Fansicht geschrieben ist, aber schon von oben drauf. Und ich erlaube mir dann eben auch ein bisschen, sage ich mal, Fantasie und Literatur mit einzubringen.
Gibt es Formulierungen, die du dir verbietest? Also weil das ist tatsächlich auffällig, dass du versuchst, anders zu schreiben, als man das eben sonst in kurzen Spielberichten liest.
Ich versuche so diese Formulierung, für die man im Fußballtalk, im Fernsehen das Phrasenschwein bemühen muss, die versuche ich zu vermeiden. Das stimmt schon. Beim ersten Schreiben fallen mir die auch manchmal dann auf, wenn ich es nochmal lese. Und dann ich lasse es dann stehen, wenn ich sage, okay, man kann es in der Situation nie besser als Kind zwang, aber ich versuche es einfach zu vermeiden und andere Formulierungen zu finden, auch mal, sag ich mal, inhaltliche Gedankenlinks zu ganz anderen Themen aus Kunst und Film mit einzuflechten, weil, sag ich mal, ja, Fußball auch in alle Richtungen wirkt und ja auch andere Dinge wieder auf den Fußball wirken. Solche Wechselwirkungen, die so drumherum schweben in der Wolke, die versuche ich halt damit mit reinzubringen.
Zu lokalen Medien, die schreiben ja nun regelmäßig sehr viel über Dynamo. Ist es eher eine Hofberichterstattung oder kritische Begleitung? Wie siehst du als Medienschaffender die Arbeit von deinen Kollegen?
Naja, man soll ja keine Kollegenschelte betreiben, ich weiß das. Aber ich denke, man kann es schon, Hofberichterstattung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich sag mal, von der Qualität her ist es mir einfach manchmal zu oft aus dem Pressegespräch, aus der Pressekonferenz zitiert, also nie nochmal extra interviewt. Und das hat zur Folge, dass man halt in verschiedenen Zeitungen die gleichen Zitate hat. Und wenn ich mehrere Zeitungen lese, was ich ja mache, du siehst sie auf meinem Tisch liegen, dann langweilt das ein bisschen. Ne? Und was ich gut finde, das machen ja sowohl SZ als auch DNN, so Porträts einzelner Spieler, wo auch mal der persönliche Hintergrund erzählt wird, so ein paar Sachen. Das finde ich auch informativ und gut. Aber direkt um den Spieltag drumherum, um das Spiel, ist es mir ein bisschen zu eintönig, ehrlich gesagt. Das war auch nicht mit einem Grund, warum ich gesagt habe, ich versuche mal einen ganz anderen Ansatz.
Also ist es so, dass dir der Verein und das, was die erste Mannschaft auf dem Platz zeigt, tatsächlich wichtiger ist als einzelne private Details aus Spielleben und so Sachen? Auf der anderen Seite hast du so eine Initiative gestartet, und zwar ging es darum, dass Marc Wachs, nachdem er angeschossen worden ist, zum Spieler des Monats gewotet werden sollte. Würdest du es nochmal machen?
Keine Ahnung, es war eine spontane Idee. Ich habe also nie gesessen und habe gesagt, was könnte man machen, sondern ich habe das gelesen, was ihm dort passiert ist. Und im selben Augenblick habe ich auf einer Webseite zufällig gesehen, ja, votet für den Spieler des Monats. Und da habe ich gedacht, okay, wie könnte man dem Mann irgendwie eine Botschaft senden? Hallo, wir sind zwar hier jetzt weit weg, aber wir denken an dich. Weil ich sage mal, man sollte die Familie auch in Ruhe lassen und nie irgendwie 1000 Mails schicken über Facebook oder Postkarten oder was weiß ich. Die haben ja mit dieser Katastrophe genug zu tun. Und da habe ich halt in der Dynamo Dresden Facebook-Gruppe gesagt, was haltet ihr davon? Hier ist der Link, lasst uns doch ihn zum Spieler des Monats machen. Das ist dann einfach so, hallo, die Familie sagt, wir sind da und du bist auch da. Und auch wenn du keine Minute gespielt hast in dieser Saison, lassen wir das jetzt mal außen vor. Das hatte ein ziemlich gutes, positives Echo. Aber natürlich kamen sofort die kritischen Stimmen, die ich auch erwartet habe, die gesagt haben, das ist eine sportliche Entscheidung, das ist Quatsch, das hat damit nichts zu tun. Und die haben natürlich recht, ohne Frage, aber da sage ich dann, Zitat Herr Franke, Dynamo ist anders. Und das ist halt dann, der kriegt dann eben da sein, in der entsprechenden Zeitung da sein Superposter, das ist ja auch passiert. Und das ist einfach halt so eine Art spezieller Gruß an ihn gewesen, ohne dass man jetzt die Familie mit irgendwie 1000 Tonnen Post irgendwie belästigt. Das war eigentlich der Hintergrund. Ich hätte auch nie gedacht, dass es überhaupt klappt. Aber ich habe dann immer mal geguckt, na, hoch, jetzt ist er, erst war er bei irgendwie 1% oder 0% und am Ende war er bei 33. Und da denke ich schon, dass die Botschaft bei den Fans auch angekommen ist, also so wie es auch gemeint ist. Ich habe noch nie irgendwie eine wirkliche Aktion im Internet gestartet und dass es beim ersten Mal dann irgendwie gleich so ankommt, hätte
ich auch nicht gedacht. Ich glaube, dass es sehr konsequent ist, gerade wenn man davon ausgeht, dass Dynamo eben nicht nur das Spieltagsgeschehen ist, sondern eben sowohl in die Stadt rein wirkt, als auch dann zurück, dass es eigentlich sehr konsequent ist. Und Spieler des Monats heißt ja nicht der Spieler mit der besten sportlichen Leistung des Monats, sondern tatsächlich, an wen hat man da am meisten gedacht und so. Also ich fand es auch ganz gut. Was denkst du, wie die Saison weitergeht? Was sind deine Hoffnungen, Befürchtungen?
Also über meine Hoffnungen will ich gar nicht reden. Da wäre ich ja dann vielleicht vom Verein an die Wand genagelt. Ich meine, man hofft immer auf das Allerbeste. Das Allerbeste wäre der Aufstieg, aber ich denke, dass wir werden wieder auch in der Rückrunde ein, zwei Durststrecken drin haben mit Niederlagen, mit unglücklichen Unentschieden. Das wird einfach passieren und das ist auch normal. Und ich denke, wenn wir in der oberen Hälfte bleiben, dann können wir irgendwie, denke ich, alle glücklich sein. Wobei ich noch gar nicht so auf diese Saison gucke, sondern wir wissen ja, die letzten zwei Mal sind wir jeweils in der zweiten Saison abgestiegen.
Also du hast Angst vor der nächsten Saison?
Ja, da liegt so eher mein gedanklicher Fokus, das stimmt. Also Angst ist vielleicht übertrieben, weil wir jetzt eine andere sportliche Leitung haben, die kein Harakiri macht. Hat gesagt, okay, wir müssen jetzt nächste Saison spätestens aufsteigen, jetzt müssen wir haufenweise Geld in den Kader pumpen. Ich denke, dass Minge und Neuhaus da eine gute Politik haben und auch einen guten Blick für neue Spieler. Angst nicht, aber da, wenn ich so über die Entwicklung nachdenke, liegt dort schon der Schwerpunkt, weil ich sag mal, für mich steht das fest, dass in dieser Saison nach unten nichts Schlimmes mehr passieren wird. Das ist eigentlich ausgeschlossen.
Okay, dann freuen wir uns auf hoffentlich gute Spiele.
No.
Vielen Dank.
No, bitte gern.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.